Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista.
Und Andreas Lipko von der Comdirect.
China nervt.
Nicht nur die US fährt auch.
Naja, gut, aber sie hat zumindest die Märkte beruhigt. Ne? Wenn wir uns das angucken, Jerome Powell hat ja so eine doppelte Beruhigungspille verteilt. Ne? Zum einen hat er ja das Tapering noch nicht vom Datum her beziffert, was die Märkte ja schon mal als positives Zeichen aufgenommen haben und es dahingehend deuten, dass es erst zur Jahreswende oder dass die Fed zur Jahreswende das Tapering einleitet. Und zum anderen hat er ja auch gesagt, eine Pleite von Evergrande würde sich jetzt nicht auf den amerikanischen Immobiliensektor auswirken und jetzt so weite Kreise ziehen, wie manche befürchtet haben. Also in dem Sinne war Jerome Powell ja, wenn man so die Woche anguckt, wirklich das harmloseste und beste, was wir gesehen haben.
Ja, man kann vielleicht so eine kleine Analogie ziehen zu so manchen Frauengesprächen. Wenn man da als Mann zuhört, dann hat man den Eindruck, viel gesagt, wenig ausgedrückt. Und so ist es auch bei der Fed gewesen. Das, ja, gleich mal Stimmung machen. Nein, so war es natürlich. Klar, du hast vollkommen recht. Im Endeffekt ist nichts gesagt worden. Die 120 Milliarden US-Anleihen, die pro Monat gekauft werden, ja, die sollen zurückgefahren. Es wurde aber nicht gesagt, wann man die drosselt und vor allen Dingen in welcher Höhe. Dann hat man gesagt, ja, sicherlich wird man irgendwann auch wieder die Zinsen anheben, spätestens bis 2023. Man rechnet jetzt ab Mitte 2022. Aber da wurde auch nur so nebulös mal zwei Zinsschritte in den Raum geworfen. Auch da überhaupt keine Höhe, sondern einfach nur erstmal so sozusagen so eine kleine Guidance, damit der Markt weiß, woran er ist. Und damit man hier nochmal so richtig schön dann im Endeffekt auch weiterhin Raum für Interpretation hat, hat man natürlich gesagt, das Ganze wird auch erst anfangen, wenn der Arbeitsmarkt sich angemessen wieder in Vollbeschäftigung befindet, beziehungsweise das Inflationsziel von rund 2%, gut, ist jetzt erreicht, ist ja sogar schon drüber, aber hier geht man ja momentan von transitory aus, also nur von vorübergehend, das heißt, hier wird man wahrscheinlich sagen, jetzt guckt man sich die 2% einfach mal von oben an und nicht mehr wie sonst immer von unten. Also ich sag mal so, das ist halt, du hast schon recht, viel gesagt, so wie ich jetzt gerade, wenig ausgedrückt und von daher ein eher Non-Event, aber die Märkte haben es gefeiert.
Ja, weil man ja eben noch nichts Konkretes weiß und man davon ausgehen kann, wir haben Oktober, November und ich denke wahrscheinlich auch noch Dezember, Weihnachtsgeschäft, wo die Fed nochmal 120 Milliarden Dollar in den Markt pumpen wird. Und wie du schon gesagt hast, das Hintertürchen, was Jerome Powell eigentlich immer offen lässt, ist auch weiterhin offen, dass halt eben die ganzen Maßnahmen, die die Fed einleiten möchte, muss man ja sagen, man weiß ja immer noch nicht kein oder man hat immer noch kein genaues Datum, wann es passiert, hängen eben davon ab, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt. Und wenn wir da jetzt auf die Daten von dieser Woche gucken, lagen die Anträge auf Arbeitslosengeld deutlich über den Erwartungen und waren nicht rückläufig. Also von daher ist das Hintertürchen, was Jerome Powell sich offen gelassen hat, noch ein Stück weit größer geworden. Ja, er hat aber auch gesagt, er rechnet damit, dass die Inflation sich im kommenden Jahr bei 2,2% einpendelt. Hat auch nochmal gesagt, Beginn des Taperings hat eben nichts damit zu tun, dass man auch sofort an der Zinsschraube dreht. Wie du schon sagtest, einige rechnen damit, dass jetzt Mitte nächsten Jahres ungefähr die erste Zinserhöhung kommt und dass man bis dahin mit dem Tapering dann wohl auch fertig ist. Also gehen wir mal davon aus, wenn wir, was man bei Jerome Powell ja immer machen muss, ein wenig zwischen den Zeilen lest, habe ich so jetzt gelesen, im Januar wird man mit dem Tapering beginnen und Ende Juni wird es abgeschlossen sein und dann kann man sich darüber unterhalten, ob die Fed den Arbeitsmarkt so sieht, dass man auch schon an der Zinsschraube drehen kann. Aber alles in allem ist es positiv aufgenommen worden. Nach einem gruseligen Montag war das aber auch gut, denn sonst hätte es ja auch noch ganz anders enden können. Denn direkt zu Wochenbeginn hatten wir wieder neue Sorgen um den zweitgrößten chinesischen Immobilienentwickler Evergrande. Und der hält auch heute wieder die Märkte in Atem, weil man eben einen Zinscoupon, der fällig gewesen wäre, einfach kommentarlos hat verstreichen lassen. Man hätte gestern 83,5 Millionen Dollar an Zinsen zahlen müssen. Und jetzt ist immer noch die große Frage, über die viele diskutieren, wozu sich auch schon viele geäußert haben. Heute auch nochmal Christine Lagarde. Wird es einen Domino-Effekt geben, falls Evergrande tatsächlich umkippt?
Ja, auch da hat sich Herr Jerome Powell zu geäußert. Er meinte ja, man hat ein Auge drauf, man beobachtet die Situation, aber die US Fed sieht derzeit keine Anzeichen dafür, dass eine mögliche Pleite oder Insolvenz von Evergrande dann eben auch auf amerikanische Unternehmen bzw. amerikanische Banken zurückstrahlen oder abstrahlen könnte. Das Engagement von amerikanischen Banken ist da wohl dahingehend erstmal sehr gering. Also das war zumindest so eine kleine Beruhigungspille, die natürlich dann auch wieder eine weitere Tür offen lässt. Da sind wir wieder beim ersten Thema zurückgekommen. Das heißt, wenn es hier natürlich härter werden würde und wenn vielleicht doch eine US-Bank dabei ist, hat man wieder neue Argumentationen für die kommenden Sitzungen. Aber nun wieder zurück zu Evergrande. Grande, es ist natürlich schon schwierig, weil die Situation insgesamt eine stark politische Komponente hat, eine stark binnenpolitische Komponente. Das heißt, die chinesische Regierung hat überhaupt kein Interesse natürlich daran, jetzt den Immobiliensektor in dieser Art und Weise so dramatisch abzukühlen und schon gar nicht dahingehend, dass halt hier gerade bei Evergrande sind über 80.000 Kleinanleger mit teilweise über 100.000 US-Dollar mit an Bord. Die haben also da wirklich ihr Haus und Hof, ihre Altersvorsorge reingesteckt. Die wurden auch geködert. Damals mit Zinscoupons von 7-12% und Gucci-Taschen, die man dann bekommen hat. Also sowieso, das ist, ich finde diesen chinesischen Finanz- und Bankenmarkt, der ist so geil, das ist unglaublich, was da geht. Wenn ich mir vorstelle, du machst ein Konto bei der Deutschen Bank auf und kriegst du Gucci, egal. Gut, also auf jeden Fall, genau, wurden die halt geködert und entsprechend ist natürlich auch das Engagement von vielen, vielen chinesischen Kleinanlegern drin und da will natürlich jetzt auch die chinesische Regierung einfach sehen, dass die nicht gegen die Wand fahren. Also von daher denke ich mal, werden wir tatsächlich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ein Bailout sehen von der People Bank aus China. Die wird dann wahrscheinlich da schützend die Hand drüber halten. Aber das heißt nicht, dass die Aktien etwa von Evergrande einen Freifahrtschein darstellen und dass man jetzt sozusagen sagen kann, naja, das wird schon, sondern ich könnte mir vorstellen, dass da tatsächlich dann eben auf der Kapitalmarktseite bei den Aktien sehr, sehr viel, vielleicht ein Kapitalschnitt oder sowas eben drohen könnte. Also von daher, da würde ich vorsichtig sein. Das Ganze wird auf der schuldrechtlichen Seite ablaufen und da hat man dann als Aktionär oftmals ganz, ganz oft sich eine blutige Nase geholt. Jetzt zum Dominoeffekt. Direkt für die Finanzmärkte würde ich auch ausschließen, weil hier doch eher chinesische Finanzinstitute größere Engagements haben, aber was hier wirklich zu sehen ist, ist, dass wir die Konjunkturseite nicht vernachlässigen dürfen. Das heißt, wenn hier wirklich es zu einem Kollaps kommen sollte, also sprich hier eine Insolvenz von Evergrande dann eben stattfindet, dann wird das auf jeden Fall auf die Konjunktur in China abstrahlen und dann sind wir doch wieder in Europa, dann sind wir bei den europäischen, bei den deutschen exportlastigen Unternehmen aus dem Maschinenbau, aus dem Automotive-Sektor, die derzeit sowieso schon unter zum Beispiel Chipknappheit und so weiter eben leiden, die dann aber zukünftig natürlich auch darunter leiden werden, dass eben dann einer von diesen Anlegern, der vielleicht nicht 100% rausgeholt wurde mit seinen 100.000, sondern vielleicht nur 60% zurückgekommen hat, der wird sich dann halt überlegen, ob er sich tatsächlich ein neues Auto kauft. Und das sind die Effekte, die dann tatsächlich auf der Konjunkturseite abstrahlen können. Und deswegen glaube ich, Dominoeffekten im Finanzmarkt aller Liebe, nein. Konjunkturabstrahleffekte, ja. Oder hast du noch einen anderen Aspekt dabei, Markus?
Nee, in dem Zusammenhang muss man halt eben auch noch die Luxusgüterproduzenten nennen. Ich glaube, in der Hinsicht hat man schon am Montag gesehen, wo es hingehen könnte. Da waren ja dann, so ähnlich wie du jetzt gesagt hast, besonders Rohstoffwerte unter Druck und eben auch die Luxusgüterhersteller, weil es tatsächlich eventuelle Auswirkungen auf die Konjunktur in China haben könnte oder auch tatsächlich haben wird. Ich hingegen glaube, dass Evergrande vor die Pleite geht, dass die People's Bank of China hier nicht in dem Sinne eingreifen wird, dass man Evergrande am Leben hält und saniert, sondern dass man Evergrande am anlegerfreundlichsten oder am freundlichsten für die investierten Kleinanleger abwickelt. Ich glaube, Xi Jinping mit seiner neuen Strategie gemeinsamer Wohlstand, den sind so große Konzerne sowieso ein Dorn im Auge, wie man ja auch mit seinen ganzen Regulierungsmaßnahmen gegen Alibaba, Tencent oder was man alles nennen möchte, sieht. Da versucht er ja auch immer mehr mit über eben Regularien die Hand drauf zu bekommen. Wenn er jetzt die Gelegenheit hat, Evergrande aufzulösen und das Ganze auf viele kleinere Immobilienentwickler zu verteilen, die auch eher noch komplett auf Parteilinie sind, dann glaube ich, wird er eher die Anweisung geben, ja, wir gucken, Wir lassen quasi das Porzellan hinfallen, aber wir gucken, dass der Scherbenhaufen eben relativ klein bleibt, indem wir auf andere Weise eingreifen. Bloomberg hat ja jetzt auch schon berichtet, dass quasi aus Peking an die Regionalregierung die Anweisung kam, sich darauf vorzubereiten, dass Evergrande in die Insolvenz geht und das so möglichst oder die Effekte daraus so möglichst klein zu halten, wie es eben nur geht. Ich glaube, für Xi Jinping ist das wirklich keine Frage, das zu retten. Er schlägt hier aus seiner Sicht mehrere Fliegen mit einer Klappe. Das nächste Unternehmen, große Unternehmen, ist aus der von der Wall Street weg, weil man eben pleite geht. Es ist kein Großkonzern, der quasi durch Abwicklung verschwindet und auf kleinere Unternehmen übertragen wird. Also auch hier Richtung Wohlstand für alle. Viele kleine Unternehmen profitieren davon, dass sie die Projekte von Evergrande abbekommen und kommen damit auch zu mehr Wohlstand, in Anführungszeichen, weil sie neue Projekte haben, an denen sie verdienen können. Also ich bin der Meinung, dass das kommt und dass es einen kurzen Schreckmoment nochmal geben wird, der aber, wie du schon sagtest, gar nicht so die ganz großen Domino-Effekt hat, auf jeden Fall nicht aufs Bankwesen. Auch Christine Lagarde hat ja heute nochmal gesagt, dass auch die europäischen Banken hier eben nicht groß involviert sind. Und man sieht ja, die People's Bank of China oder chinesische Notenbank pumpt ja jetzt abends immer schön Geld in die Märkte, damit zumindest bei den Banken jetzt nicht die ganz große Panik aufkommt. Und ich denke, am Ende des Tages wird es Evergrande nicht mehr geben. Wird noch eine Zeit lang dauern, wird uns noch ein Stück weit beschäftigen. Aber ich glaube, man lässt die wirklich hier im Regen stehen, um dann eben das Ganze auf kleinere Unternehmen zu verteilen. Und das passt dann wieder in diesen Wohlstand für alle. Und dann muss man tatsächlich auch gucken, wie das sich dann auf die Konjunktur auswirkt. Die Bank of America hat zum Beispiel auch heute davor gewarnt, dass diese neue Wohlstandsbewegung, wenn man sie so nennen möchte, in China auch für viele andere amerikanische Unternehmen gefährlich werden könnte, weil eben auch mit diesem gemeinsamen Wohlstand so ein Wir-Gefühl entsteht und dieses Wir-Gefühl im Grunde genommen dann auch bedeutet, wenn wir uns was kaufen, dann kaufen wir uns Waren aus China. Da hat man zum Beispiel jetzt auch gesagt, dass Tesla auch Probleme zukommen könnten, weil die auch, du hast die Autobauer ja schon angesprochen, auch für die Deutschen gilt das genauso. Wenn dieses Wir-Gefühl oder Buy China kommt, dann haben die Autobauer alle ein Problem, ob es jetzt konjunkturell ist oder sonst was, dann wäre vielleicht noch mit irgendwelchen Angeboten, die eigenen Autos. Ich meine, wir haben ja auch da keine schlechten Autos, wenn man jetzt guckt mit NIO oder eben auch mit Build Your Dreams sind ja auch hervorragende Autobauer in China am Start. Und wenn die jetzt noch gefördert werden, wovon ich dann auch ausgehe, dass man die Sachen kauft, dann könnten tatsächlich auf Tesla und auf die deutschen Autobauer noch schwierigere Zeiten zukommen, weil der wichtigste Umsatzmarkt China für die deutschen Autobauer auch jetzt dann ein wenig in Gefahr kommen könnte. Also von daher, wie du schon sagtest, ein Domino-Effekt, dass jetzt irgendwie Evergrande kippt und danach irgendwelche Banken auch außerhalb von China kippen, glaube ich nicht. Ich glaube, da wird China die eigenen Banken schützen, da wird nichts passieren, da wird man das Geld reinpumpen und wie gesagt, ausländische Banken sind hier nicht so stark involviert, dass einer da wirklich, glaube ich, in Schieflage kommen würde und wir müssen uns auch nichts vormachen. Selbst wenn das passieren würde, werden die Notenbanken des betreffenden Landes Gewehr bei Fuß stehen und denen unter die Arme greifen, damit wir kein zweites Lehman oder irgendwas erleben werden, was ich aber auch nicht in Gefahr sehe. Also von daher, ja, sind Spätfolgen, die da auf uns zukommen, aber nicht jetzt, glaube ich, so direkte. Aber trotzdem verunsichert es natürlich die Anleger, weil man hier eine gewisse Komponente drin hat, die eben nicht so zu 100% einzuschätzen ist und die Gefahr immer noch da ist. Und ich glaube, erst wenn man gemerkt hat, dass Evergrande vom Markt verschwunden ist und es eben nicht so den großen Domino-Effekt bei anderen Banken gibt, dann wird wieder aufgeatmet, wie wir es so kennen. Aber aufatmen können wir auch, ne? Wobei der September ist vorbei. Sehen wir da wieder bessere Zeiten?
Ah, bin gespannt. So, noch sollte man den Tag nicht vom Abend loben. Wir haben jetzt am Wochenende die Bundestagswahlen. Wenn da eine politische Überraschung kommen sollte, dann könnte es am Montag noch mal ein bisschen turbulenter werden im DAX. Und wir haben ja auch gesehen, dass sich von der konjunkturellen Seite hier doch einiges abzeichnet. Die sogenannte, jetzt kommt schon wieder so ein Unwort, die sogenannte Flaschenhalsrezession wird schon immer wieder oder immer öfter auch hervorgehoben und hervorgerufen. Man weist ja also darauf hin, dass aufgrund der Lieferengpässe und eben der Knappheit in vielen Ausgangsprodukten eben für die deutsche Industrie tatsächlich eine Gefahr besteht, dass man eben die Produktion nicht hochfahren kann und dann eine sogenannte Flaschenhalsrezession entstehen kann. Hat sich unter anderem auch bei dem IFO-Index heute gezeigt, bei dem verarbeitenden Gewerbe doch weiter unter den Erwartungen geblieben. Dienstleistung läuft, das ist auch nicht weiter verwunderlich gewesen, wenn man hier den Basiseffekt halt auch sieht, natürlich oft aus der Coronavirus-Pandemie-Zeit hervor. Dann auch ein anderes interessantes Ereignis, was ich heute gezeigt hatte, natürlich die Regulierung im Kryptomarkt. Und das, denke ich mal, könnte auch nochmal spannend werden. Natürlich sind jetzt hier viele Hörer nicht bei den Cryptocurrencies vielleicht direkt engagiert, aber das zeigt auch wieder, wo China hier halt die Schwerpunkte draufsetzt. Das heißt, man fängt ja also wirklich an, wieder in diesem Segment rumzupopeln, rumzubohren. Man hat jetzt alle Transaktionen, die in Kryptowährungen abgewickelt werden, als illegal bezeichnet. Das ist also auch schon mal harter Tobak. Daraufhin haben ja auch heute einige Kryptowährungen schon ganz, ganz massiv drauf reagiert. Zeigt aber genau das, was du auch gesagt hast. Das heißt, wir werden hier eine Zeit der verstärkten Regulierung sehen. Und das ist natürlich nur ein weiterer Baustein, der sich da momentan zeigt. Und man merkt also, dass hier die chinesische Zentralregierung eigentlich immer mehr auch in Richtung der Technologie-Einschränkungen beziehungsweise natürlich auch der Regulatorik und der Restriktion im technologischen Bereich halt weiter vorangeht. Und ich denke, das könnte auch ein Thema sein, was tatsächlich in den nächsten Wochen noch ein bisschen hochgekocht werden kann. Und man merkt ja auch, Marktteilnehmer sind heute ein bisschen verhalten unterwegs, weil man nicht weiß, was droht am Wochenende, was kommt am Montag auf die Märkte zu. Also ich denke, ja, der September könnte durchaus nochmal eine sehr, sehr interessante, vielleicht sogar dann eben auch letzte Woche parat haben. Oder hast du noch ein paar andere Aspekte?
Nee, also wie alles aufgezählt. Ne? Ja, weil es zeigt einfach wieder, was China nicht kontrollieren kann, wird auch nicht zugelassen. Ne? Und von daher, im Grunde genommen ist es nichts, ja auch nichts Neues. Im Grunde genommen wussten wir, dass dieser Schritt kommen würde. Ich hätte jetzt gedacht, der wäre schon eingepreist, aber China macht es auch immer wieder geschickt mit Bitcoin, immer gerade so in eine wackelige Erholung kommen dann immer noch mal ein paar Spitzen, die ja eigentlich schon erwartet worden sind oder das Endergebnis nach den vorherigen Äußerungen der chinesischen Notenbank war ja klar, dass es irgendwann kommen würde. Aber man muss sagen, jetzt haben sie vielleicht dahingehend dann auch komplett ihr Pulver verschossen. Jetzt ist man quasi am Ende der Sanktionierung angelangt. Man hat es für illegal erklärt und hat gesagt, man wird es scharf verfolgen. Ja, jetzt bleibt als nächstes nur noch hohe Gefängnisstrafen für jemanden, den man beim Handel mit Bitcoin quasi erwischt. Aber ob das dann jetzt dann nochmal alles so nach unten treibt, bin ich mir dann auch nicht mehr so sicher. Jetzt ist halt die Katze aus dem Sack und dass China eine eigene digitale Währung einführen möchte und da der Bitcoin oder die Kryptowährung an sich stören, war klar. Und jetzt haben sie da endgültig einen Riegel vorgeschoben. Und wir wissen ja auch, dass die ganzen Schürfer aus dem Reich der Mitte abwandern und sich neue Paradiese suchen, wo man Bitcoin schürfen kann. Von daher, ja, könnte noch ein wenig turbulent werden für die letzte Septemberwoche, aber ich glaube, wenn jetzt nicht noch irgendwas richtig Großes dazukommt, jetzt das Evergrande, glaube ich, kippt später um als der September, dann haben wir vielleicht noch einen holprigen Start in den Oktober sogar noch, aber ich glaube, dann hält sich die Lage wieder ein wenig auf. Oktober dürfte dann ein wenig ruhiger werden und dann kommen die Quartalszahlen und dann kommt ja erst im November die Notenbank-Sitzung, wo Jerome Powell, ich glaube 2. und 3. November ist es, wo Jerome Powell dann wahrscheinlich konkreter wird und das Datum benennen wird, wann er mit dem oder wann die Fed mit dem Tapering dann auch beginnt. Also von daher, ja, könnte noch ein wenig holprig werden, aber dann sind wir aus dem Gröbsten raus. Jetzt gucke ich gerade Mittwoch, Donnerstag, 3. und 4. November dürfte die Notenbank-Sitzung sein. Ja, dann brauchen wir halt auch nochmal warme Schuhe, ne? Im September, jetzt Herbstbeginn, da kann man sich ja dann immer nochmal ein neues Schuhwerk zulegen und dann können wir nochmal verweisen auf unseren aktuellen Werbepartner www.mojas.com, so rum, also geschrieben www.mojas.com, und am Wochenende lohnt es sich nochmal genauer auf die Seite zu schauen, denn da kommt auch die neue Kollektion raus. Und für die neue Kollektion gilt unser Gutschein, den wir haben, nämlich auch noch. Also wenn man direkt was Neues haben möchte und zuschlagen möchte, einfach beim Kauf Comon eingeben, C-O-M-O-N. Und dann gibt's 15% auch auf die neue Kollektion, die am Wochenende rauskommt. Hast dich schon vorbereitet, Andreas?
Ja, zumindest werde ich gucken und freue mich natürlich darüber, dass wir die Möglichkeit des Gutscheincodes bekommen haben, genau. Und werd mal sehen. Wir können ja nächste Woche nochmal drüber reden. Mal sehen.
Ja, gucken, ob du zugeschlagen hast bei der neuen Kollektion. Oder wir diskutieren fleißig, welcher neue Schuh uns am besten gefällt. Bis dahin ist immer noch was. Und dazwischen liegen noch unsere Zuschauerfragen. Wir kommen zu Teil 2 von Come On. Teil 2, come on, ich hatte es gerade schon gesagt, es geht um die Zuschauerfragen. Sie schicken uns die Fragen, wir picken uns 5 raus und beantworten die dann fleißig in unserem Podcast. Und hier gab es direkt eine Frage, brandaktuell. Zu heute können wir uns natürlich rauspicken, weil wir hier auch für dich natürlich, ne, 3 Fliegen mit einer Klappe, Nike, Adidas und Puma, darum geht's. Nike mit Gewinnwarnung, ziehen schon bald Adidas und Puma nach?
Könnte man zumindest davon ausgehen, ja, weil doch bei alle 3 ähnliche Produktionsvorgänge haben. Das heißt, man hat hier die Produktion von den Sportwaren ausgelagert in sogenannte Billiglohnländer. Das waren früher dann hauptsächlich Osteuropa, dann ist es weiter in Richtung Südostasien gegangen. Also China war mal auch ein Billiglohnland, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Jetzt sind es aber so eine Länder wie Vietnam, Malaysia, Thailand, und da liegt momentan das Problem begraben, weil nämlich natürlich durch die verknappten Lieferwegmöglichkeiten beziehungsweise eben den geringeren Charterraten bei den Logistikdienstleistern diese Produkte in der Form nicht nach, zumindest zu den Abnehmerländern, westlichen Industrieländern transportiert werden können. Und das führt tatsächlich dazu, dass eben jetzt Nike gestern eine Warnung rausgegeben hat, was auch wieder so ein bisschen in Richtung Flaschenhalsrezessionstheorie geht. Das heißt, hier liegt man mittlerweile schon 80 Tage hinten, was bei der Lieferkette die fertige Waren, also sozusagen in die entsprechenden Abgabeländer oder Verkaufsländer zu transportieren. Das ist schon ganz, ganz schön ordentlich. Und insgesamt werden ca. 30% der Sportwaren, Schuhe und natürlich auch Kleidung eben von diesen Produzenten derzeit in diesen Ländern halt entsprechend produziert, sodass das wirklich ein Problem darstellt. Ich denke schon, dass man auch die Gewinnwarnung insgesamt, die Nike hier dadurch in den Zusammenhang rausgegeben hat, dann auch schon auf Adidas und Puma übertragen kann. Und man hier doch eher vorsichtig sein muss. Ich habe mich sowieso gewundert, dass die sie so gut performt haben, aber hier war eben die Digitalisierung, die Transformation auf den Onlinehandel maßgeblich mit daran beteiligt. Jetzt ist aber natürlich hier auf der Lieferseite das Problem, und ich denke, das sollte man nicht unterschätzen und kann mir tatsächlich vorstellen, dass es hier nochmal auch Rückschläge gerade eben auch bei Adidas geben kann. Überhaupt keine Rückschläge gab es bei Verbio. Die haben den Ausblick sogar noch angehoben und damit die Rekordzahlen geschlagen. Markus, geht das jetzt immer so weiter?
Den Ausblick haben sie nicht angehoben. Da lag ja der Hase begraben. Wie heißt das? Der Hund begraben?
Der Hase im Pfeffer begraben.
Der Hase im Pfeffer begraben? Nee, da liegt der Hase im Pfeffer. Da lag der Hund begraben, glaube ich. Egal. Der Ausblick war jedenfalls eben das, was den Anlegern sauer aufgestoßen ist. Und die Aktie ist ja schön Achterbahn gefahren nach den Zahlen. Man hat fürs laufende Geschäftsjahr, was ja jetzt beendet wurde, Rekordzahlen vermeldet, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Man hat beim Umsatz zum ersten Mal die Marke in einem Geschäftsjahr von 1 Milliarde Euro geknackt. Das zeigt also, dass es brummt. Nur wenn man die ganze Pressemitteilung weitergelesen hat und alles, dann ist man darauf gekommen, dass Verbio jetzt im neuen Geschäftsjahr, was angelaufen ist, damit rechnet, dass das EBITDA um 9%, zwischen 6 und 9% rückläufig ist. Und das hat den Anlegern überhaupt nicht geschmeckt. Und die Aktie hat am Tag der Veröffentlichung der Zahlen 15% an Wert verloren. Und ich war auch ein wenig vorsichtiger bei der Aktie. Ich habe sie auch bei mir im Musterdepot. Aber am nächsten Tag kam direkt die Gegenbewegung. Die war auch sehr kräftig, nämlich auch zweistellig. Über 10% ging es dann wieder nach oben. Man muss das Ganze, ja, sich schon ganz genau angucken. Natürlich wird Bioethanol und alles in Zukunft auch weiterhin eine sehr große Rolle spielen. Biokraftstoffe, klar, um die Emissionen weiter nach unten zu drücken. Von daher werden die Geschäfte weiter brummen bei Verbio. Man hat auch sehr viel Geld in die Hand genommen. 300 Millionen investiert man in die Zukunft, damit man auch größere Produktionsstätten hat. In den USA eine eröffnet und alles. Insgesamt gesehen stehen die Zeichen weiterhin für Verbio auf Wachstum, auch wenn jetzt das nächste Jahr vielleicht nicht direkt alles so weiter wächst, aber man kann davon ausgehen, dass vielleicht im übernächsten Jahr schon wieder die Rekorde richtig purzeln. Beim Umsatz dürfte man sowieso drüber liegen. Von daher hat man die Zahlen, glaube ich, 2 bis 3 Mal lesen müssen, um dann unterm Strich festzustellen, ja, auch wenn man beim EBITDA einen Rückschlag erwartet, quasi ist insgesamt alles intakt. Deswegen auch am nächsten Tag eine starke Gegenbewegung, und wer die ausgenutzt hat, konnte sich freuen. Und ich denke, dass es auch in Zukunft recht positiv bei Verbio weitergeht, obwohl ich in der ersten Reaktion auf die Zahlen auch etwas skeptischer war. Jetzt kommen wir zu unseren Freunden von der Lufthansa. Bei der Kapitalerhöhung mitziehen, ist die Frage. Carsten Spohr, heute bekannt geworden, scheint es zu machen. Wie siehst du es?
Ja, hier muss man halt sehen, es hat natürlich Schatten als auch Lichtseiten. Vielleicht werden wir jetzt erstmal hier ein paar Daten vorkramen. Der Bezugspreis einer Aktie ist ja bekanntlich 3,58, Bezugsverhältnis 1:1. Das hat man am Bezugsrechtsabschlag gerade gesehen an dem Ex-Tag. Warum hat die Gesellschaft das gemacht? Das ist jetzt vielleicht erstmal wichtig, um eine Entscheidung treffen zu können. Ja, ganz einfach, damit man sich sozusagen den unliegsamen Großaktionär Bundesrepublik Deutschland oder Deutschland in Form der KfW eben loskaufen oder rauskaufen kann. Warum will man das tun? Na, zum einen will man halt verhindern, dass man sich dann zukünftig vielleicht einen Politiker in den Aufsichtsrat reinholt durch eben die Aktionärstruktur, und natürlich, was viel wichtiger ist, auf der anderen Seite ist hier ganz wichtig zu sehen, dass europäische Fluggesellschaften, wenn eben ein staatlicher Großaktionär drin ist, beziehungsweise die Staatselfen erhalten, nicht bei Fusions- und Übernahmespielen mitmachen kann. Das ist auch ganz einfach und ganz nachvollziehbar. Das würde ja sonst bedeuten, dass sich hier halt ein Staat einfach bei einer Gesellschaft einkaufen könnte und dann sagt, so gehen wir jetzt auf Shoppingtour, kaufen wir alle Konkurrenten auf, wir kümmern uns um den Rest. Um das zu verändern, hat man genau diese Klausel sozusagen im Flugrecht, im Aktionärsrecht beziehungsweise dann halt im Kapitalmarktrecht verankert, sodass hier also nachvollziehbar ist, warum das Management von Lufthansa jetzt sozusagen hier die Gunst der Stunde nutzt und die Aktien rausgibt, die jungen Aktien, um eben die KfW da rauszuholen. Ja, der eigene Vorstand kauft, ist natürlich auf der einen Seite ein gutes Signal, soll sicherlich auch diese Signalwirkung in den Markt geben. Ich würde hier aber auf der anderen Seite weiterhin eher noch vorsichtig sein. Ja, es ist eine sehr, sehr hohe Impfquote da, aber man muss sich halt vor Augen halten, das Fluggeschäft, so wie es vor der Pandemie gelaufen ist, war tatsächlich davon geprägt oder dadurch geprägt, dass man hier eine unheimlich hohe Auslastung hatte und sozusagen schon fast eine zweite Ebene in die Maschinen reingezogen hat, um noch mehr Leute irgendwie reinzukriegen und dann eben im Endeffekt hochfrequent durch die Lande zu fliegen und damit halt kleine Margen in hoher Frequenz im Endeffekt damit die Gewinne zu erzielen. Auch international war natürlich hier gerade die Langstreckenflüge waren natürlich die Flugstrecken, die am meisten Marge parat hatten. Und hier sieht man ja schon viel Verunsicherung bei den ehemaligen Fluggästen. Man weiß nicht, wo muss ich geimpft sein, wo muss ich einen Mundschutz haben, wo muss ich mir, eine rote Mütze aufsetzen, wenn ich jetzt rein will und so weiter. Also die Vorschriften, um in ein anderes Land zu fliegen oder zu fahren oder einreisen zu können, sind nicht wirklich homogen und nur schwer nachzuvollziehen. Und deswegen merkt man einfach hier eine Zurückhaltung. Eine Besserung kann man, denke ich mal, frühestens 2023 erwarten. Und genau das muss man halt auch in Betracht ziehen, wenn man eben die Aktien kaufen will, beziehungsweise dann eben zeichnen möchte. Da muss man eben sehen, den Bestand, den man dann im Endeffekt schon im Depot hat, reicht der sozusagen aus von der Größe? hat man damit so eigentlich schon sein Depot ganz gut entsprechend berücksichtigt mit dem Thema Fluggesellschaften, dann sollte man vielleicht darüber nachdenken, die Bezugsrechte zu verkaufen und nicht zu ziehen. Hat man aber vielleicht nur so eine kleine, ja, ich habe meinen Fuß in der Türposition, das kann man ja auch machen, dann besteht natürlich die Möglichkeit, über die Bezugsrechte junge Aktien zu kaufen oder sogar noch Bezugsrechte dazu zu kaufen und noch mehr junge Aktien dazu zu kaufen. Die Möglichkeit besteht auch. Die Aktien werden dann zur nächsten AV zusammengelegt, obwohl die Lufthansa bezahlt ja momentan keine Dividende. Das könnte sogar sein, dass da die Zusammenlegung, dass da gleich die gleichen Aktien ausgegeben werden. Das weiß ich jetzt aktuell nicht, das müsste man nochmal sehen. Aber ansonsten werden die zur nächsten AV formell zumindest zusammengelegt. Und der dritte Punkt ist natürlich der, dass man eben sagt, ja, ich habe schon Bestand, ich möchte den jetzt aber vergrößern, weil ich im Lotto gewonnen habe. Dann kann man natürlich auch die Bezugsrechte voll nutzen, um eben im Endeffekt da nochmal richtig reinzusteigen. Dann sollte man aber auch halt sehen, okay, was für eine Perspektive sehe ich. Also von daher denke ich mal, vielleicht kann man das so runterbrechen, pauschal sagen, mitmachen, nicht mitmachen kann man nicht. Das ist eine sehr, sehr individuelle Entscheidung. Ich, wie gesagt, mein Credo ist, ab 2023 wird es besser gehen mit den Fluggesellschaften insgesamt. Da wird auch die ganze Tourismus- und Reisebranche wieder mehr Frühjahrsluft dann eben auch haben. Und da wird es auch wieder hochgehen mit der ganzen Reisetätigkeit. Bis dahin ist einfach noch sehr, sehr viel Unsicherheit da. Und vor allen Dingen die Fluglinien haben einfach noch ein paar Hausaufgaben zu machen bis dahin. Und ich denke, deswegen ist das ein Aspekt, der berücksichtigt werden muss. Bei Valneva war auch eine ganze Menge zu berücksichtigen. Wir haben ja die Aktie auch in den letzten beiden Ausgaben schon hier drin gehabt. Aber jetzt sind die Aktien wieder angezogen. Ist denn aus deiner Meinung nach oder aus deiner Sicht heraus jetzt hier nächster Hype zu erwarten?
Noch schwierig zu sagen. Auf jeden Fall kommt der Hype so langsam wieder rein. Es gab wieder versöhnlichere Nachrichten und von daher ist die Aktie jetzt auch wieder angezogen. Wir sind natürlich noch nicht auf dem Niveau, auf dem sie war, wo sie abgestürzt ist. Klar, das dauert noch ein wenig, aber trotzdem unterm Strich hält sich die Lage wieder auf. Aber tja, ist trotzdem immer noch ein Fall für ganz harte Investoren. Aber ich gucke, ich glaube, heute ist er auch schon wieder kräftig auf dem absteigenden Ast. Also es wechselt immer hin und her. Mal gibt es eine positive Nachricht, dann geht es wieder hoch. Heute verliert es auch wieder 6%, wenn wir uns das Ganze angucken. Im Grunde genommen ist diese Erholung fast schon wieder ein Stück weit beendet. Also ja, ich wäre immer noch vorsichtig, auch wenn einige sagen, der Optimismus kehrt schon wieder zurück, weil man jetzt in der klinischen Phase 3-Studie wieder ist. Ich würde weiterhin die Finger davon erstmal lassen. Also man kommt ja bei solchen Aktien, wenn wir sehen, wo das hoch liegt, dass er weit über 25 liegt und jetzt sind wir noch weit unter 15 und dann hat man noch genügend Luft, um tatsächlich aufzuspringen, wenn es wieder kommt oder wenn wieder gute Nachrichten kommen. Unterm Strich würde ich sagen, ist mir die ganze Sache noch zu heiß. Aber wie gesagt, klar, ich bin ja nicht allwissend und von daher muss es jeder für sich entscheiden. Aber wenn ich so für mich das Ganze überlege, ist der Hype jetzt mal kurz wieder hochgekocht. Und natürlich, wir kennen dieses Phänomen, haben wir auch bei CureVac gesehen. Dann ist die Aktie richtig nach unten gegangen. Und auf einmal ging sie wieder ein ganz gutes Stück nach oben. Dann kamen neue Daten, dann ging es wieder nach unten. Also es bleibt auf jeden Fall ein heißes und hochvolatiles Eisen. Und ich würde mich aktuell darauf wirklich nicht einlassen. Also, nächster Hype steht für mich noch nicht in den Startlöchern. Und du bist heute hier der Doppelmann, ne? Ich habe dir immer schön Fragen ausgesucht mit USA-Deutschland-Bezug. FedEx, Ausblick trübt sich ein. Gilt das auch für die Deutsche Post?
Ja, vor allen Dingen haben auch da alle drei Fragen miteinander zu tun. Deswegen muss ich sagen, finde ich echt eine mega Auswahl. Weil zu Anfang bei Nike bin ich darauf eingegangen, dass die Lieferketten Probleme geben oder haben. Bei den Fluggesellschaften spielt das natürlich auch eine Rolle. Viele Produkte werden natürlich entsprechend mit Flugzeugen natürlich transportiert, wenn es schnell gehen muss. Und genau das hat sich bei FedEx jetzt auch gezeigt, wo hier sozusagen dann in diesem Fall der Hund begraben ist oder eben der Hase auch im Pfeffer liegt. Und zwar bei den Transport, bei den Logistikwegen, Lieferketten eben international. Das Unternehmen hat im Land- und US-Inlands-Express-Paketenbereich gut verdient. Da sind sogar auch die Volumina im kommerziellen Bereich angezogen. Aber eben im internationalen Bereich merkt man tatsächlich die Unterbrechung bei den Lieferketten ganz, ganz arg. Und das hat sich dann dahingehend ausgedrückt, dass der Umsatz tatsächlich um 14% nur gesteigert werden konnte auf 22 Milliarden US-Dollar. Das ist weniger, als die Analysten erwartet haben, weil man eben hier gedacht hat, jetzt geht's rund, es erholt sich alles, die globale Konjunktur kommt jetzt richtig ins Laufen, aber nicht so, wie die Analysten erwartet haben. Und das lässt sich auch runterbrechen auf den Gewinn pro Aktie, der dann nur, in Anführungsstrichen, nur bei 4,37 Dollar lag und nicht wie erwartet bei 4,91 Dollar. Also man merkt schon, dass hier also entsprechend eine kleine Verlangsamung auf jeden Fall zu sehen ist. Und das kann sich natürlich auch bei der Deutschen Post, DHL, ebenfalls auswirken, weil beide Unternehmen sind doch relativ stark vergleichbar. Das ist auf jeden Fall möglich. Und beide Unternehmen sind auch international, gerade bei den großen und wichtigen Logistikwegen und hier natürlich auch bei der Verfrachtung beziehungsweise bei den Dienstleistungen eben im Logistikbereich sehr stark international aufgestellt. Und deswegen glaube ich, ja, man kann auch hier direkt Parallelen eben zur Deutschen Post ziehen, wobei hier aber nochmal zusätzlich berücksichtigt werden muss. Die Deutsche Post hat eben Monopolstellung, ab quasi Monopolstellung in Deutschland. Und das ist natürlich ein Unterschied zu FedEx. FedEx ist hier in den USA natürlich ein wesentlich stärkere Konkurrenz eben auch mal natürlich zu den anderen Postdienstleistern zum Beispiel. Also von daher denke ich, werden die Auswirkungen nicht ganz so krass ausfallen wie bei FedEx, aber die werden zu sehen sein. Und es wird natürlich auch spannend sein zu sehen, wie die Deutsche Post sich darauf einstellt und wie sie das hat sie ja schon mal geschafft, eben auch wieder ausgleichen kann. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und ich denke, Rückschlüsse sind auf jeden Fall möglich, ja.
So, jetzt sind wir auch schon mit Teil 2 am Ende, aber ich habe noch eine Frage. Hast du noch ein wenig Geld von deinem Geburtstagsgeld übrig? Du hast ja am Montag Geburtstag gehabt. Ach, ja. Bist bestimmt reichlich beschenkt worden und ich wüsste, wo du das am Wochenende ausgeben könntest.
Bei Mochers.
War noch was, genau. Dann kriegst du gar, machst ein Schnäppchen, kriegst dann noch 15% Rabatt, also sparst du auch noch was. Also von daher, die neue Kollektion kommt. Der Herr Lipko hatte am Montag Geburtstag. Alles Gute. Ich wollte eigentlich eben schon einsteigen damit, als du über Jung und Alt philosophiert hast, aber ich habe mich dann nicht getraut. Weil ich dann auch nicht wüsste, auf welche Seite ich mich schlagen sollte. Auf deinen jugendlichen Leichtsinn. Oder dein tatsächliches Alter. Lassen wir das und gehen nochmal kurz auf die Seite von www.morjas.com. Ein Schuhhersteller, Mochas, aus Spanien, aus Schweden ist er nämlich, und produziert die Schuhe, die hervorragenden Schuhe in Spanien und führt die dann nach Schweden aus und verkauft sie von dort über seine Internetseite und am Wochenende kommt die neue Kollektion. Und wir kommen jetzt zu den Aktien, wo die Anleger bei uns auf der Seite von onvista.de immer fleißig stöbern und zu den Aktien, die bei der Comdirect im Mittelpunkt stehen, wo ein hohes Handelsvolumen ist. Teil 3 von Come On. Wir gucken auf Aktien von Onvista und Aktien von der Comdirect. Und wir fangen an mit der Comdirect und mit einer Aktie, die ich auch im Musterdepot habe. Solway. Was machen die Anleger damit? Bei euch zumindest.
Nein, in den letzten Handelstagen haben sie die doch verstärkt gekauft. Man setzt hier also darauf, dass der europäische Chemiebereich sich hier doch sehr weiter erholen wird, eben unabhängig natürlich auch von den Ereignissen, die wir jetzt in China sehen, geht man einfach davon aus, dass das Grundrauschen in diesem Sektor einfach momentan weiterhin groß ist und auch vorhanden bleibt. Also von daher sind die Aktien von Solvay bei unseren Kunden auf jeden Fall relativ stark gesucht gewesen. Und bei euch Standard Lithium.
Die haben aber nicht so viel gesucht, ne? Ich habe die Aktie schon am 31.03. in das Musterdepot gekauft und sie liegt 0,42% im Minus. Also müssen wir bei euch noch ein bisschen mehr kaufen. Aber die sie gekauft haben, finde ich, haben sie gut gemacht. Standard Lithium haben natürlich alle geguckt. Die ist gestern explodiert. Über 16% ist sie nach oben geschnellt und jeder wollte natürlich wissen, warum. Und der Hintergrund war, dass der Vorstandsvorsitzende von Standard Lithium bei Jim Cramer war und dort im Interview war und wohl einiges Positives gesagt hat. Und da ist die Aktie dann um 16% nach oben geschossen. Heute kommt es aber auch schon wieder ein Stück zurück. Also das war der Grund für den Anstieg, weil eben der Vorstandsvorsitzende von Standard Lithium bei Jim Cramer war. Jetzt kommen wir zu einer Sache, 468 Spec 1. Du hast einen Spec mitgebracht, der steht bei euch im Mittelpunkt. Weiß man schon, wer da reingeht, sonst würden die Anleger ja wohl nicht kaufen oder wird er verkauft?
Nee, da ist tatsächlich die Spekulation drin. Ne? Also ich muss hier nochmal erweitert sagen, dass ich die, das sind jetzt nicht unter den Top 5, sondern ich musste heute wirklich mal ein bisschen weiter oder in die Tiefe gehen und habe mir jetzt wirklich hier die Werte aus den Top 40 rausgenommen, die einfach interessant waren, weil ansonsten hätten wir immer wieder die gleichen Werte, die eben im DAX vertreten sind, DAX-Umschichtung und so weiter und so fort. Also von daher hier 468 Spec ist sozusagen ein Unternehmen, was eher weiter unten ist, aber was ganz interessant ist von der Story, warum die eben doch relativ stark gehandelt werden. Es ist halt ein Spec, genau, und vor allen Dingen ein Spec, der in Deutschland zum ersten Mal vollzogen wird, oder nicht zum ersten Mal, der in Deutschland vollzogen wird. Das ist ganz spannend, weil hier die Regulatorik doch wesentlich schärfer ist. Spekuliert wird darauf, dass hier Boxin in diesen Spec, in den Börsenmantel reinkommt. Das ist ein Düsseldorfer Unternehmen, was seit einiger Zeit hier diese kleinen Boxen herstellt, wo du dann dein Männchen oben raufstellen kannst und dann werden entsprechende Geschichten erzählt. Ich habe die schon ein paar Mal im Kaufhaus gesehen. Ich wusste gar nicht, dass die tatsächlich börsennotiert sind. Finde ich aber irgendwie ganz spannend. Die Transaktion soll Bruttoerlöse von 400 Millionen Euro für Boxin eben erlösen, rausstellen, sodass die dann sozusagen hier auch weiter ihr Produkt eben entsprechend vermarkten können. Und das setzt sich dann eben daraus zusammen, dass der 300 Millionen aus der Transaktion direkt kommt, 468, genau, durch die Börsenhöhle sozusagen indirekt dann 300 Millionen reinkommen und 100 Millionen durch Privatinvestoren, die dann eben, das sind in diesem Fall Bit Capital und Bell Gifford, die hier noch einsteigen, also 400 Millionen kommen dem Unternehmen durch den Börsengang zugute. Und ich finde das ganz spannend, deswegen habe ich es hier mal an dieser Stelle mitgebracht. Und natürlich Salesforce, kann man eigentlich schon sagen, die Nummer eins, oder?
Ja, gute Zahlen, Slack-Übernahme macht sich gut. Ich bin gerade hier, ich kannte das auch noch nicht. Vielleicht können wir uns ja bewerben, vielleicht können die uns dann auch da draufstellen und wir erzählen was.
Im Podcast.
Wir erzählen dann, wie der Aktienhandel funktioniert und das sieht ja echt super aus. Kannte ich tatsächlich auch noch nicht und ja, schön, dass du es mitgebracht hast. Finde ich super. Ich gucke gerade, was es da so alles gibt. Ja, der Prinz, der kleine Prinz, Benjamin Blümchen, Conny musste ich mit meiner Tochter auch immer hören und vorlesen, bis der Arzt kam. Also da bin ich fast schon wenig Conny geschädigt. Aber das ist eine schöne Idee. Aber kommen wir zurück zu Salesforce. Die kann man dann zwar nirgendwo oben draufstellen, aber die waren bei uns natürlich gesucht nach den Zahlen. Man hat es ja auch in der Reaktion an den Märkten gesehen. Aktie ist über 4% oder rund 4% nach oben geschnellt. Man hat die Langfristprognose noch angehoben, weil man eben gesagt hat, dass man jetzt auch sieht, dass dieses Investitions- oder die die Zurück... Wie jetzt muss ich kurz überlegen. Das Investitionsverhalten durch die Pandemie war ein wenig eingedämmt und jetzt merkt man, dass es wieder anzieht, das Investitionsverhalten. Ich versuche es mal so rum, mache mir jetzt kurz den Knoten aus der Zunge und insgesamt hat man dadurch den langfristigen Ausblick angehoben und das kam natürlich gut bei den Anlegern an. Man hat noch darauf hingewiesen, dass man ja auch eben Slack übernommen hat und dass das auch noch positiv sich auf alles auswirkt. Insgesamt gesehen muss ich sagen, ja, läuft nicht schlecht. Ist für mich eine sehr gute Halteposition, aber ich müsste jetzt unbedingt nicht hinterher springen. Und zuletzt von deiner Seite, was machen bei euch die Anleger mit dem Börsenneuling Vitesco? Kaufen mussten sie ja nicht, aber wollen den viele haben oder schmeißen die Aktie einfach nur viele aus dem Depot?
Nee, das ist ganz spannend. Also hier sehen wir wirklich beide Parteien. Es wird gekauft als auch verkauft von unseren Kunden. Also anscheinend die Aktien dann eben durch die Aktienposition von Conti hatten, haben dann die Aktien teilweise reduziert bzw. verkauft und andere, die halt vielleicht beide Unternehmen noch nicht haben, dann eben zugeschlagen. Das sieht man auch im Kursverlauf in der Woche sehr, sehr volatil. Also ist halt auch die Aktie sehr wankelmütig. Die Analysten sind sich ja immer noch nicht einig, obwohl jetzt die Deutsche Bank sich ins Bullenlager geschlagen hat für Vitesco. Also von daher, ich bin gespannt, was wir von dem Unternehmen noch sehen werden. Ist aber eine sehr, sehr, also verhältnismäßig hohe Handelsaktivität bei den deutschen Aktien zu sehen gewesen. Die hat es auf jeden Fall unter den Top 10 geschafft und deswegen ist sie auch hier mit dabei. Und bei euch, last but not least, die Nordex.
Ja, da haben auch wieder einige drauf geguckt und es gab zuletzt ja auch ein paar Nachrichten. Diese Woche gab es einen neuen Auftrag. Man muss sagen, der Newsflow bei Nordex scheint wieder anzusteigen und deswegen hat die Aktie bei uns auch, und ist jetzt auch nicht unter den Top 10, aber sie hat mit den größten Sprung bei uns in den Top 10 gemacht und ist um 20 Plätze, über 20 Plätze nach oben geschnellt. Es gab ja im September einige gute Nachrichten. Es fing damit an, dass man eben eine neue Generation von Windkrafträdern, ich habe mir aber auch heute Wörter ausgesucht, ne, an den Start gebracht hat mit 6 Gigawatt eine ganz neue Generation. Und dann gab es Insiderkäufe, die es schon extrem lange nicht mehr bei Nordex gab. Und da war dann unter anderem der Vorstandsvorsitzende dabei und der Chief Sales Officer, also derjenige, der für den Verkauf verantwortlich ist und der muss ja schließlich auch wissen, ne, wie es dann aussieht. Ne? Und zu guter Letzt gab es dann nochmal einen Auftrag aus Polen und von daher haben viele sich die Aktie bei uns angeguckt und deswegen ist sie auch bei uns in der Rangliste ziemlich weit nach oben geschnellt. Das war der Grund, warum ich Nordex heute mit dabei mitgebracht habe. Und ich finde auch, die Lage hält sich ein wenig auf. Und ja, vielleicht zum Abschluss noch kurzer Blick auf die Bundestagswahl. Meinst du, die wird am Montag, du hast es vorhin schon mal angedeutet, wirklich hier richtig reinhauen?
Nee, ich glaube nicht, aber man kann halt wirklich nicht sagen, was passiert. Also alles, was jetzt größtenteils eingepreist ist, dürfte irgendwas halt zwischen CDU, SPD und Grüne sein. Das ist, denke ich mal, erwartet worden, in irgendeiner Form eine Koalition zwischen den drei Parteien. Wer jetzt nur miteinander, das ist dann auch egal. Schwierig wird es dann halt nur, wenn wir hier ganz, ganz starke Ausreißer sehen würden in die eine oder andere politische Richtung, weil das einfach da Neuorientierung natürlich für die Investoren bedeuten würde, aber alles andere, sag ich mal, so diese, wie nennt man das so schön, politische Mitte im weitesten Sinne oder das, was man halt kennt, da wird es keine großen Verwerfungen geben, oder was denkst du?
Ja, ich denke auch, großartige Reaktion auf dem Markt insgesamt, glaube ich, gibt es nur, wenn wir irgendwie sich nur das Bündnis Rot-Rot-Grün ergibt. Ich glaube, das wäre tatsächlich so ein Schreckgespenst für die Märkte, wo sie sich wirklich komplett neu orientieren müssten und erstmal den Rückzug anziehen würden. Und ansonsten glaube ich, dass wir halt nur bei einzelnen Aktien wirklich Ausschläge sehen, aber auch nur dann, wenn tatsächlich, wenn jetzt ein rot-grünes Bündnis alleine regieren könnte. Ich bin mir bei den Umfragewerten ja noch nicht so sicher, wie das aussieht. Man kann ja nicht darauf irgendwie tippen, aber selbst von den Umfragewerten ist ja noch alles möglich und vor allen Dingen ist ja auch immer noch die Frage, ob es dann tatsächlich so kommt, wie bei den Umfragewerten. Und von daher muss man mal abwarten. Ich glaube, wenn jetzt tatsächlich die Wahl ergeben würde, dass Rot-Grün alleine regieren könnte, dann glaube ich, würden wir bei den Banken, bei den Immobilienwerten, würden wir schon Ausschläge sehen, die nicht gerade erfreulich sind für die jeweiligen Aktien. Aber ansonsten, ja, muss man mal gucken. Wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass es sich eine andere Konstellation ergibt, jetzt wird ja auch viel Werbung gemacht für Jamaika. Ich bin mal gespannt, wie es ausgehen wird. Also von daher, ja, ich glaube nur wirklich, wenn Rot-Rot-Grün, aber ich glaube, das kann man auch am Montag auch noch nicht feststellen, ob das tatsächlich kommen wird. Also von daher glaube ich auch nicht, dass wir so die großen Ausschläge am Markt sehen werden, sondern erstmal warten, dass die Ausschläge dann erst kommen, sobald sich die ersten Koalitionsverhandlungen dann ergeben und man so absehen kann, wer denn dann mit wem das Ruder übernimmt. Und jetzt dürfen Sie das Ruder übernehmen, meine Damen und Herren. Gehen Sie nochmal gerne auf die Seite www.mochas.com und gucken sich die neue Kollektion an, die dort am Wochenende veröffentlicht wird. Stöbern Sie ein bisschen rum und nutzen Sie unseren Gutschein. Ansonsten wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Dir auch, Andreas. Und ich hoffe, du hast Montag Geburtstag gehabt. Kommt die Party jetzt erst am Wochenende?
Nee, aber ich kann nur eine kleine Anekdote erzählen. Ich hatte am Montag tatsächlich eine Begegnung oder beziehungsweise eine Erfahrung, die ich mir hätte auch nie träumen lassen können. Und in diese Richtung schon mal liebe Grüße an alle, die bei der Polizei, Feuerwehr, in Krankenhäusern und wo auch immer arbeiten, als Arzt in den fliegenden Berufen unterwegs sind. Ohne euch würde das System nicht laufen. Also an dieser Stelle. Ich war nämlich hier zu Hause, wollte kurz mit dem Hund runtergehen, habe die Pizza, eine Pizza in den Ofen geschoben, bin mit dem Hund runtergegangen, kam wieder hoch und die Tür ging nicht mehr auf. Das war sehr, sehr schön dahingehend, dass ich dann den Schlüsseldienst angerufen hat, der gesagt hat, vor einer Stunde schafft das nicht. Er meinte, dann ruft die Feuerwehr an, die kommen und helfen. Das habe ich getan. Die Hamburger Feuerwehr kam mit einem riesig großen, monströsen Feuerwehrwagen. So ein Ding habe ich in der Größe noch nie gesehen, also zumindest nicht bewusst. Die haben dann 6 Feuerwehrleute insgesamt versucht, meine Tür aufzumachen. Die Pizza roch man mittlerweile auch schon hier in der Straße. Und ja, vielen Dank halt nochmal. Es hat auch gut funktioniert. Die Tür wurde aufgemacht und zwar auch so, dass sie benutzbar war danach. Ich bin gespannt, was der Einsatz kostet. Aber wie gesagt, in so einer Situation wird halt wirklich immer wieder klar, wer wirklich die wichtigen Berufe in dem Land hat. Und das sind meines Erachtens tatsächlich die, die eben helfend sind. Und an dieser Stelle nochmal ein Dank an raus und ja, danke halt nochmal.
Ja, aber es gibt auch viele, die sich wünschen, wenn sie mal einen Geburtstag haben, dass die Feuerwehr vorbeikommt. Ne? Hast du die Feuerwehr immer aufgezogen?
Ja, und ich habe...
Also von daher, alles super. Dann feier schön am Wochenende nach und vergiss den Hausschlüssel nicht. Oder? Also, schönes Wochenende an alle. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin.